Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hahn und wir schauen heute vor allem ins Ausland. Frankreich plant eine Ökosteuer für Flugtickets. Das haben Sie gerade schon in den Nachrichten gehört. Hier gibt's gleich Einzelheiten. Belgien bereitet sich auf einen harten Brexit vor, vor allem im Seehafen Seebrügge. Russland hat Sanktionen gegen Georgien erlassen. Das war gestern. Eine Verschärfung dieser Sanktionen kommt jetzt erst einmal nicht. Und in Griechenland ist heute die Regierung vereidigt worden. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Reichen in aller Welt. Und bevor wir am Ende doch noch den Schlenker zur heimischen Industrie finden und der Frage nachgehen, ob diese vor einem Abschwung steht, wegen der nachlassenden Weltwirtschaft zum Beispiel. Paris ist für den Klimaschutz ein besonderer Ort. Hier wurde im Dezember 2015 bei der UN-Klimakonferenz ein neues Abkommen für mehr Klimaschutz vereinbart, Nachfolger des Kyoto-Protokolls. Unter anderem wurde die Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad festgeschrieben. Und aus Paris kam heute auch die Ankündigung, Flüge künftig mit einer Ökosteuer zu belegen, um dieses Ziel zu erreichen. Hilft das dem Klima? Marcel Wagner mit Einzelheiten.
Egalité, Gleichheit, so lautet eine der wichtigsten Leitlinien der französischen Republik. Doch folgt man Frankreichs Verkehrsministerin Elisabeth Borne, dann sehen ihre Landsleute eben diese Gleichheit beim Thema Verkehr aktuell keineswegs gewährleistet. Schon seit einigen Monaten äußert sich bei unseren Mitbürgern Unverständnis, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, was die Besteuerung des Luftverkehrs anbelangt. Analysierte die Verkehrsministerin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Kollegen, dem Umweltminister. Warum nur müssen Autofahrer für ihren schmutzigen Sprit hohe Steuern bezahlen, während Fluggäste für das ebenso schmutzige Kerosin nicht zur Kasse gebeten werden? Diese Frage treibt nicht nur die Bürger, sondern auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon länger um. Seit einiger Zeit versucht er, seine europäischen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, das zu ändern. Doch Fortschritte lassen auf sich warten, wie Verkehrsministerin Born nun einräumt. Das Bewusstsein ist da, es kommt auch Bewegung in die Sache, aber die Not ist nun mal akut. So akut, dass Frankreich nicht mehr bereit ist, auf die europäischen Partner, allen voran auf Deutschland, zu warten und Nägel mit Köpfen macht. Ab kommendem Jahr, so die Ministerin, wird Frankreich eben zunächst alleine eine Öko-Abgabe einführen. Sie wird gestaffelt sein. 1,50 € für ein Flugticket innerhalb Europas in der Economy-Klasse bis hin zu 18 Euro außerhalb Europas in der Business-Klasse. Diese Öko-Abgabe wird bei allen Flügen, egal welcher Fluglinie fällig, die von französischen Flughäfen aus starten. Ausgenommen werden sollen nur Anschlussflüge sowie Flüge auf die französische Insel Korsika und in französische Überseegebiete, die vom französischen Festland aus anders als mit dem Flugzeug kaum oder gar nicht zu erreichen sind. Die rund 180 Millionen Euro, die die Ökoabgabe im Jahr bringen soll, hat die Verkehrsministerin schon verplant. Das Geld wird komplett in Investitionen gesteckt, also der Finanzierung des Alltagsverkehrs unserer Landsleute zugutekommen. Für die französische Regierung ist diese Ökoabgabe ein Wagnis, bedeutet sie doch, dass französische Flughäfen weniger attraktiv sowohl für Fluglinien als auch für Fluggäste werden könnten. Ein Grund, warum die deutsche Bundesregierung das Thema bislang eher zurückhaltend angeht. Doch Präsident Macron will ganz offensichtlich bei Themen, die ihm und vielen Wählern in Frankreich wichtig sind, Entschiedenheit demonstrieren. Auch eine Digitalsteuer für große Unternehmen wie Google oder Facebook führt Frankreich zunächst alleine ein, nachdem Deutschland sie in Europa auf die lange Bank geschoben hatte. Internetnutzer dürften diese Steuer gar nicht merken. Die Ökoabgabe auf Flugtickets könnte sich bei Reisenden dagegen schon bemerkbar machen.
Marcel Wagner war das aus Paris. In rund 2 Wochen entscheiden die 160.000 Mitglieder der britischen Tory-Partei, wen sie gerne als neuen Parteichef hätten und damit auch, wer Theresa May nachfolgt, also neuer Premierminister wird. 2 Kandidaten sind übrig, der ehemalige Außenminister Boris Johnson und der aktuelle Jeremy Hunt. Sie treffen heute in einem Fernsehduell aufeinander. Beobachtet werden die Entwicklungen in der britischen Innenpolitik auch im Rest Europas, insbesondere den Nordseehäfen an den Küsten Frankreichs, Belgiens und der Niederlande. Sie treiben viel Handel mit der Insel und wären von einem harten Brexit, der unter Johnson als wahrscheinlicher gilt, besonders betroffen. Das gilt zum Beispiel für Seebrügge in Belgien, wo sich Burkhard Birke für uns umgehört hat.
20.000 Jobs hängen direkt und indirekt am Hafen von Seebrügge. Fast die Hälfte davon entfällt auf den Handel mit Großbritannien. We are Brexit-proof, wir sind gewappnet für den Brexit. Der Spruch an der Einfahrt zum Verwaltungsgebäude des Hafens von Seebrügge klingt da vielleicht etwas gewagt, ist aber laut Vorstandschef Joachim Kunz keine leere Worthülse. Für alle Formalitäten im Hafen haben wir eine Datenplattform eingerichtet, damit wir eine papierlose Abwicklung garantieren und Staus an den Terminals und Grenzen vermeiden können. Kontroll- und Inspektionsposten sind vorbereitet, zusätzliche Parkplätze wurden eingerichtet. Die Abwicklung soll digital erfolgen, um Rückstaus zu vermeiden. Kilometerlange Lkw-Staus, langwierige Zollkontrollen hofft man vielleicht nicht vermeiden, so aber doch verringern zu können. Die Datenbank von Seebrügge ist mit denen der Partnerhäfen in Großbritannien vernetzt und jede Seite für sich mit den heimischen Zollstellen. Dennoch werden sich die Passagiere der Linie Hull-Seebrügge und die 142 Kreuzfahrtschiffe, die alljährlich im Hafen von Brügge anlegen, auf längere Wartezeiten gefasst machen müssen. Nach der Brexit-Entscheidung hat Seebrügge auch damit begonnen, das Irland-Geschäft direkt mit Dublin und nicht mehr über britische Häfen abzuwickeln. Damit könnten die negativen Auswirkungen eines harten Brexits ohne Zollunion zumindest teilweise abgefedert werden. Ein Minus von 2% beim Bruttosozialprodukt prognostizieren Wirtschaftsforscher der belgischen Wirtschaft. Vor allem Flandern wäre betroffen. Keine rosigen Aussichten, wobei Joachim Kunz auch Chancen sieht. Wir könnten Marktanteile gewinnen, da es auf der Route Calais-Dover größere Probleme geben wird. Das ist zwar der kürzeste Weg, aber die Konzentration an Passagieren und LKWs sowie Fahrern ist erheblich größer. Wir schicken die Ladungen ohne Fahrer nach Großbritannien und können das deshalb besser abwickeln, als dies auf der Strecke Calais-Dover möglich ist.
In Seebrügge hat sich Burkhard Böcke für uns umgehört. Das Verhältnis zwischen Russland und Georgien kann man als angespannt bezeichnen. Wegen des Südkaukasuskriegs 2008 gibt es keine diplomatischen Beziehungen. Und seit gestern gibt es auch keine Direktflüge mehr von Russland nach Georgien. Auslöser waren Beleidigungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin durch einen georgischen Fernsehjournalisten. Das russische Parlament hat heute weitere Sanktionen gegen Georgien gefordert. Aber Putin selbst ist dagegen. Über all das kann ich jetzt reden mit Gesine Dornblüt in Moskau. Frau Dornblüt, vielleicht zunächst mal die Frage, was hat die Duma heute konkret gefordert?
Die Duma hat zu einer Ausweitung der Wirtschaftssanktionen gegen Georgien aufgerufen, die Branchen aber offen gelassen. Im Gespräch war vor allem die Einfuhr von Wein und Mineralwasser aus Georgien zu verbieten und das hätte Georgien relativ hart getroffen. Denn Russland ist ein wichtiger Importeur dieser Getränke aus Georgien. Die russische Wirtschaftszeitung Kommersant hat berechnet, dass ein russisches Embargo auf Wein, Mineralwasser und weitere landwirtschaftliche Produkte aus Georgien das georgische Bruttoinlandsprodukt um bis zu 20% schmälern könnte. In der Duma wurde heute noch etwas diskutiert, nämlich Direktüberweisungen aus Russland nach Georgien zu verbieten. Das richtet sich vor allem gegen Privatpersonen, denn in Russland leben nach verschiedenen Schätzungen zwischen 800.000 und 1 Million Georgier. Die schicken Geld zu ihren Familien und Transferzahlungen aus dem Ausland sind in Georgien generell ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Etwa ein Viertel davon kommt aus Russland. Und da geht es um Beträge in dreistelliger Millionenhöhe im Jahr und in Euro gerechnet.
Jetzt ist ausgerechnet Wladimir Putin dagegen, der ja Ziel dieser Beschimpfung war, also Auslöser des aktuellen Eklats. Wie kommt das?
Ja, offiziell aus Achtung vor dem georgischen Volk, wie Putin heute sagte, wenige Stunden nach dem ja einstimmigen Beschluss der Duma. Putin sagte, er wolle nichts unternehmen, was die bilateralen Beziehungen weiter belaste. Anlass war ja dieser Auftritt des georgischen Fernsehmoderators, das haben Sie erwähnt. Dass Russlands Präsident das nun so stehen lassen will, hat sicher zum einen Imagegründe. Nachdem zuerst eine Drohkulisse aufgebaut wurde, steht Putin jetzt als derjenige da, der gleichsam über den Dingen steht. Und möglicherweise hofft er, damit Sympathien bei der georgischen Bevölkerung zu sammeln, die ja zum Großteil sehr proeuropäisch denkt. Es gibt aber auch wirtschaftliche Gründe. Die Sanktionen würden nämlich auch der russischen Wirtschaft schaden, die ohnehin in einer angespannten Lage ist. In Georgien sind auch zahlreiche russische Unternehmen tätig. Und das bekannte Mineralwasser Borjomi, dessen Verbot in Russland heute diskutiert wurde, gehört einem russischen Konzern, nämlich der Alpha Group.
Seit gestern besteht aber, wie gesagt, ein Verbot für Direktflüge. Es ist Sommer. Zielt das auf den Tourismus?
Auf jeden Fall. Und das betrifft vor allem die georgische Schwarzmeerküste, denn dort ist die Urlaubssaison sehr kurz. Und viele Menschen haben dort in den vergangenen Jahren Kredite aufgenommen und in Gästezimmer investiert. Diese Leute fürchten jetzt um ihre Einnahmen. Die Einschätzungen, wie stark die Flugverbote der georgischen Tourismusbranche schaden werden, die gehen aber stark auseinander. Es ist so, dass Russen mittlerweile die größte Gruppe von Touristen in Georgien stellen. Die Zahlen sind in den letzten Jahren gestiegen auf 1,4 Millionen 2018. Und die Leiterin der georgischen Tourismusbehörde sagte im Zusammenhang mit den Flugverboten, man habe in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg von 1,4 auf 1,7 Millionen gerechnet. Nun würden wohl 1 Million weniger Touristen aus Russland kommen. Georgien wird jetzt versuchen, das mögliche Ausbleiben russischer Touristen mit Urlaubern aus anderen Ländern zu kompensieren. Und tatsächlich sind die größten Zuwächse in den vergangenen Ländern nicht aus Russland, sondern aus Polen mit +80%, China +60% und Deutschland auch +31% gegenüber dem Vorjahr.
Gesine Dornblüt aus Moskau, vielen Dank. Im Sommer vor 3 Jahren kannte Europa nur ein Thema und das war Griechenland. Nein, vor 4 Jahren war es schon, 2015. Bis zur letzten Minute wurde da oft nächtelang verhandelt um neue finanzielle Hilfen. Mittlerweile ist Griechenland zurück am Kapitalmarkt, aber der Wahlkampf, der hat vielleicht Erinnerungen wachgerufen. Denn die konservative Nea Dimokratia, die ja die Wahl auch gewonnen hat, trat mit dem Versprechen an, mit Griechenlands Geldgebern die Lockerung von Sparauflagen zu verhandeln. Ministerpräsident Mitsotakis will im Gegenzug für andere Reformen die Steuern senken und damit die Wirtschaft stimulieren. Was der Plan ist, darüber gibt uns Michael Lehmann einen Überblick.
Es geht um Privatisierungsprojekte wie das am alten Athener Flughafengelände Ellinikon. Dort sollen beim Bau einer neuen Megacity bis zu 70.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Der gestern vereidigte neue griechische Ministerpräsident Mitsotakis hatte im Wahlkampf in den letzten Wochen immer wieder versprochen, dass er als Regierungschef zum Beispiel durch Steuersenkungen und eine Verschlankung der Verwaltung Griechenland attraktiver machen will für Investoren. Hunderte Unternehmen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, aus den USA, Kanada und auch aus Fernost haben bereits in Griechenland investiert. Manches Engagement fiel mit Blick auf einige Risiken und Hemmnisse während der besonders heftigen Krisenjahre nur bescheiden aus. China gilt in Griechenland als besonders mutig, weil es auch in schwierigen Zeiten, zum Beispiel mit dem Hafenprojekt in Piräus, sehr viel Geld investiert hat. Und China hat seitdem sehr viele intensive wirtschaftliche Kontakte aufbauen können. Es gibt auch an der Universität Thessaloniki zum Beispiel eine intensive griechisch-chinesische Zusammenarbeit. Alle Investitionen zusammen haben der griechischen Wirtschaft ein nur sanftes Wachstum beschert. Es blieb meist deutlich unter 2% in den letzten Jahren.
Michael Lehmann berichtete, die Reichen dieser Welt, sie sind 2018 ärmer geworden, so zumindest die Schätzung der Beratungsfirma Capgemini. Sie überschlägt jedes Jahr aufs Neue die Zahl und das Vermögen der Dollarmillionäre weltweit. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Schlechte Nachricht für alle Millionäre, die in letzter Zeit noch nicht ihre Kontoauszüge studiert haben.
Die Ergebnisse des World Wealth Reports 2018 zeigen, dass zum ersten Mal seit 10 Jahren die Anzahl der Millionäre und auch deren Vermögen zurückgegangen ist.
Sagt Karl-Georg Meyer, Leiter der Abteilung Unternehmens- und Technologieberatung bei Capgemini. 2018 bildet insofern ein Ausnahmejahr, denn in den 7 Jahren zuvor hatte die Zahl der reichen Menschen mit einem Vermögen von mehr als 1 Million US-Dollar stetig zugelegt. Deren Reichtum und deren Anzahl hat sich seit der Finanzkrise in etwa verdoppelt. Die Studienautoren sehen den Rückgang in 2018 erst einmal nur als kleinen Knick. Und der hängt wesentlich mit den Aktienmärkten zusammen. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Wir sehen natürlich, dass Millionäre oder die sehr vermögenden Leute vor allem investieren an Kapitalmärkten, an Aktienmärkten, auch Staatsanleihen kaufen, wenn sie ein bisschen sicherer laufen wollen. Und da hat natürlich sozusagen vor allem die zweite Jahreshälfte 2018 enorm reingehackt, als dann die Kurse so stark nach unten gegangen sind.
Betroffen hat das wiederum überproportional die Superreichen. Die werden quasi vom Fußvolk der Millionäre abgegrenzt, wenn deren Vermögen einen Wert von 30 Millionen US-Dollar übersteigt. Diese erlauchte Gruppe umfasst nach der Studie 170.000 Menschen weltweit. Das sind nur knapp 1% von den insgesamt rund 18 Millionen Millionären. Allerdings besitzt dieses knappe Prozent rund ein Drittel des gesamten globalen Vermögens aller Millionäre. Sprich, die Schere zwischen Armut und Reichtum liegt nicht nur zwischen Normalverdienern und Millionären sehr weit auseinander, sondern auch innerhalb der reichen Schicht zeigt sich eine deutliche Kluft. Jedenfalls wirkt sich, und das ist doch eine gute Nachricht, der Rückgang der Vermögen der Reichen und Superreichen wirtschaftlich wohl kaum aus.
Ich gehe mal davon aus, dass so wohlhabende, reiche Menschen natürlich auch langfristig investieren und dass man dafür die Realwirtschaft überhaupt keine Folgen hat, weil ganz genau, das sind Buchwerte, das sind Verluste, die man in einem Jahr mitnimmt. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt aktuell die Aktienmärkte anschauen, dann waren die Verluste schon mehr als weggemacht.
Sagt Carsten Jeski. Denn seit Jahresbeginn kennen die Aktienmärkte eigentlich nur die Richtung nach oben. Basis der Millionärsstudie sind öffentlich zugängliche Statistiken etwa von IWF, Weltbank und anderen Institutionen. Klaus-Georg Mayer.
Nun, wir laufen nicht von Haustür zu Haustür, klingeln und fragen, schönen guten Morgen, sind Sie Millionär und wo haben Sie Ihr Geld angelegt? Sondern unsere Studie basiert auf statistischen Informationen und wir verteilen das Vermögen in einem Land auf die erwachsene Bevölkerung und finden so heraus, wie viele Millionäre es gibt.
Im Wesentlichen sind es also Hochrechnungen und Schätzungen, die dem Vermögensreport zugrunde liegen. Ein Ergebnis der Analysen ist, dass es in Deutschland 1,4 Millionen Millionäre gibt. In der globalen Rangliste bedeutet das Platz 3 hinter den USA und Japan.
Misha, er hat über reiche Menschen und jetzt zu armen Kommunen. Trotz guter Konjunkturlage, die Kluft zwischen diesen und reichen Regionen, die hat sich in einer Studie zufolge zuletzt vergrößert. Einzelheiten in den Wirtschaftsnachrichten mit Antran.
Laut Bertelsmann-Stiftung driftet die Finanzkraft der Kommunen immer stärker auseinander. Überdurchschnittlich gut stehen demnach Städte, Gemeinden und Kreise in Bayern und Baden-Württemberg da. Die Lage in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gebe Anlass zur Sorge. Der Deutsche Städtetag sieht die Ursachen in hohen Sozialausgaben, niedrigen Steuereinnahmen und unzureichenden Investitionen. Sein Präsident, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, fordert deshalb einen Schuldenschnitt. Die Autoren der Bertelsmann-Stiftung warnen vor einer Verschlechterung, wenn die Konjunktur abflaut. Die Zahl von Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung nimmt zu. Aktuell gibt es rund 11-mal mehr Meldungen als noch vor 10 Jahren. Das geht aus den Jahreszahlen der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes hervor, deren Leiter Christoph Schulte sagte:
Seit Al Capones Zeiten gibt es das Bestreben, dass Täterorganisationen Vermögenswerte sichern, Vermögenswerte investieren in den legalen Kreislauf. Große Bargeldvorräte sind für Täterorganisationen immer schon ein Problem gewesen. Und insoweit, glaube ich, ist in erster Linie und ganz hauptsächlich das Meldeverhalten ursächlich dafür.
Grund dafür sei unter anderem ein vereinfachtes Meldeverfahren. Die meisten Verdachtsfälle kämen von Banken und Finanzdienstleistern. Künftig soll auch der Immobilienbereich sensibilisiert werden, weil hier besonders hohe Summen veruntreut werden können. Anlässlich der neuen Zahlen kritisiert die FDP, die Zahl der unbearbeiteten Verdachtsmeldungen sei in die Höhe geschossen. Deutschland sei noch immer ein viel zu sicherer Hafen für Geldwäsche der organisierten Kriminalität. Eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft kaufte das schwäbische Spielzeugunternehmen Schleich. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Damit steht bei Schleich erneut ein Wechsel an. 2014 war das Unternehmen vom französischen Finanzinvestor Ardian für 220 Millionen Euro übernommen worden. Er verkauft nun weiter an die Schweizer Partners Group.
Meldung von Antran. Vielen Dank. Der Chemieriese BASF hat heute seine Jahresziele kassiert. Um bis zu 30% soll der operative Gewinn sinken. Und BASF ist schon das zweite Schwergewicht im deutschen Aktienindex, das seine Ziele 2019 wohl nicht erreicht. Auch Daimler hatte zuletzt seine Prognose eingedampft. Ist das der Anfang eines Abschwungs, der es in sich hat? Dieser Frage ist Viktor Goldgar nachgegangen.
Die kleine Meldung war ein großer Schocker für die Börsenexperten. Beim Chemieriesen BASF dürfte der Gewinn dieses Jahr um 30% einbrechen. Damit hätten selbst die Anlageprofis nicht gerechnet, sagt Marktstratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Die Heftigkeit der Gewinnwarnung, die war dann tatsächlich eine negative Überraschung und erklärt auch die negative Kursreaktion.
Um knapp 5% sind die Aktien von BASF nach unten geschnellt und andere Chemiefirmen zieht es wie im Sog mit runter. Ob Lanxess oder Evonik, auch hier drücken die Anleger den Verkaufsknopf. Denn die Börsenprofis wissen genau, dass die Chemieindustrie nicht irgendeine Industrie ist, sagt Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz.
Bei chemischer Industrie denkt man ja zunächst mal an die Versuche, die man früher im Chemieunterricht gemacht hat. Aber die Chemieindustrie ist zum Beispiel der größte Lieferant von Kunststoffen etc. Von daher ist die Gewinnwarnung von BASF tatsächlich auch ein Negativzeichen für die Verfassung der deutschen Konjunktur.
Denn Chemie steckt in fast allem. In Textilfasern, in Lacken oder auch in Verpackungen. Die Chemieindustrie ist deswegen auch eng mit anderen Industrien wie der Autobranche verwoben. Volkswirte folgen dem Wohl und Wehe der Chemieunternehmen genau. Für sie ist die Branche ein Fieberthermometer der deutschen Industrie. Und deren Fieberkurve steigt, sagt Karl-Martin Welker. Er ist Chef des Verbands der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer.
Die klassische Industrie, Chemie, Automobil und jetzt auch der Maschinenbau, die kommen in raues Fahrwasser. Und da können wir davon ausgehen, dass wir zumindest in den nächsten zwei Quartalen negative Vorzeichen haben werden.
Lange hatten sich die Volkswirte in den Banken gegen diese Einsicht aus der Praxis gewehrt. Nein, hieß es in den Bankentürmen, der Konjunktur gehe es noch gut, der Export sei schließlich nicht alles. Wichtig sei ja auch der Konsum im Land, also das, was die Leute ausgeben. Doch bei vielen in Deutschland sitzen die Portemonnaies inzwischen nicht mehr so locker. Und die Sorge, den Job zu verlieren, ist nicht ganz unberechtigt. Der Industrieriese Siemens will hierzulande 1.500 Stellen streichen, der Chemiekonzern BASF 3.000 Stellen, bei Bayer sollen sogar 4.500 Stellen wegfallen. Und eine Studie des Münchner IFO-Instituts zeigt jetzt, in den nächsten 3 Monaten wollen gerade Textilunternehmen und Autobauer wieder auf Kurzarbeit setzen. Das kennt auch Karl-Martin Welker, der Präsident des Maschinenbauverbandes, ganz konkret. Sein Unternehmen Schütte stellt in Köln zum Beispiel Schleifmaschinen her.
Nehmen Sie mein Unternehmen ganz persönlich. Wir haben für einige Bereiche bereits Kurzarbeit eingeführt, weil uns einfach die Aufträge fehlen und die Nachfrage fehlt, wie wir es beispielsweise in dem Abschwung 2008 getan haben.
Also, erste Unternehmen setzen wieder auf Kurzarbeit, andere streichen tausende Stellen oder warnen, dass ihre Gewinne einbrechen. Manche fürchten daher, dass es bald vorbei sein könnte, mit knapp 10 Jahren Wirtschaftsaufschwung.
Viktor Goldgar über die Frage, ob der Wirtschaft ein Abschwung droht. Daran gehört nach der Gewinnwarnung von BASF die Aktie bis zu 5% im Minus. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate in Frankfurt. Wo steht sie jetzt kurz vor Handelsschluss?
Ja, das Minus hat sich ein bisschen reduziert, aber es geht dennoch deutlich nach unten. Da sind Kursabschläge bei der BASF-Aktie von 3,5%. Auch für den DAX und Chemiekonzern Covestro geht es um fast 3% nach unten. Dann in der zweiten Börsenliga sind ja auch Aktien von Chemieunternehmen, die sind dort auch belastet. Papiere von Wacker Chemie oder Evonik, die büßen durchschnittlich gut 2% ein. Und besser hält sich Lanxess, der Kölner Spezialchemiekonzern. Der hat nämlich seine Prognose für dieses Jahr heute nach BASF bekräftigt. Und die Aktien von Lanxess nur mit einem kleinen Minus von 0,25%.
Ähnliche Branche, ganz andere Probleme. Bayer sieht sich im Glyphosat-Rechtsstreit mit harschen Forderungen konfrontiert.
Ja, im Berufungsverfahren zum zweiten Glyphosat-Urteil, da hat sich eine Geschworene eingeschaltet und den Richter aufgefordert, den gegen Bayer verhängten Schadenersatz von 80 Millionen Dollar aufrechtzuerhalten, also nicht auf 50 Millionen oder weniger zu verringern. Von daher, ja, die Bayer-Aktie mit einem Minus von gut 0,25%, allerdings mittlerweile auch deutlich vom Tagestief erholt, nämlich mit Spekulationen um das Geschäft mit Tiermedizin bei Bayer.
Frankreich will eine Ökosteuer auf Flugtickets einführen. Wir haben berichtet gerade eben, drückt das die Kurse der Fluggesellschaften?
Das beschert nicht nur Aktien von Air France oder des Billigfliegers Ryanair Verluste von durchschnittlich 3,5%, sondern auch die Lufthansa geht nach unten, dort ein Verlust von etwas mehr als 2%.
Also viele rote Zahlen. Was macht das mit dem DAX?
Ja, der DAX gebremst eben mit den Konjunktursorgen, auch wenn ja so ein bisschen die Hoffnung besteht, dass die Notenbanken die Zinsen weiter senken. Aber der DAX jetzt mit einem Minus von fast 1% bei 12.437 Punkten.
Kurzer Blick in die Vergangenheit. Gestern großes Thema der Jobabbau bei der Deutschen Bank, von vielen als letzte Chance bewertet. Aber die Aktie ging in die Knie. Wie sieht's heute aus?
Es geht erstmal weiter runter und es gibt nochmal deutliche Abschläge für die Aktie der Deutschen Bank von rund 4%.
Und wie haben sich heute der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis entwickelt?
Ja, der Euro, der steht bei $1.1207, denn die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt, wohl auch nach den steilen Kursanstiegen bei Anleihen in den letzten Wochen, die ja manchen auch überrascht und erstaunt hatten. Deswegen die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen heute etwas weniger im Minus, aber dann noch mit einem Minus von 0,36%. Und dann schlussendlich noch der Goldpreis, der gibt etwas nach. Der Goldpreis notiert bei rund $1.391.
Vielen Dank, Jan Plate in Frankfurt, unser Börsenreporter heute. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Silke Hane sagt danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Tschüss.